Ich predige heute Morgen über Jesaja Kapitel 49, Vers 1 bis 6. Jesaja 49, Vers 1 bis 6. Höret auf mich, ihr Gestade, und merket auf, ihr Völker von fern her. Von Geburt an hat mich der Herr berufen, meinen Namen genannt vom Mutterschoß an. Er machte meinen Mund wie ein scharfes Schwert, barg mich im Schatten seiner Hand. Er machte mich zum glatten Pfeil, versteckte mich in seinem Köcher und sprach zu mir: Du bist mein Knecht, durch den ich mich verherrliche. Ich aber sprach: Umsonst habe ich mich gemüht, um nichts und nutzlos meine Kraft verzehrt. Und doch, mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Nun aber spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet, um Jakob zu ihm zurückzubringen und Israel zu ihm zu sammeln. Ja, ich bin geehrt in den Augen des Herrn, und mein Gott ward meine Stärke. Er spricht: Zu wenig ist es, dass du mein Knecht sein solltest, nur um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Geretteten Israels zurückzubringen. So will ich dich denn zum Licht der Völker machen, dass mein Heil reiche bis an das Ende der Erde. Wir haben gerade Olympiade in Korea. Und zu diesen Olympischen Spielen brauchte man ja vorher Nominierungen. Das heißt, jedes Land musste vorher bis zu einer gewissen Zeit seine Sportler namentlich benennen, die dann dort an den Start gehen werden. Hier in der Bibel ist es so, dass es heißt: Du hast mich von Mutterleibe an meinen Namen genannt. Das heißt, da wurde jemand nominiert, gerade als er geboren wurde oder sogar noch davor. Es wäre so, wie wenn wir jetzt, wenn heute oder in dieser Woche jetzt ein Baby geboren wird, würden wir das also für die Olympischen Spiele in 20 Jahren nominieren. Einfach aufstellen für irgendwelche Sportarten. Wir hätten keine Ahnung, was dieses Baby später mal kann, aber wir würden es schon mal nominieren. Wer ist das eigentlich, der hier von Geburt an schon nominiert ist, dessen Name schon aufgestellt ist? Letztlich ist das Jesus. Bei ihm hieß es ja von vor der Geburt schon, dass er Jesus heißen sollte, wurde durch einen Engel angekündigt. Denn der Name Jesus bedeutet ja: Gott befreit, Gott errettet. Und es hieß, er soll den Namen Jesus tragen, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erretten. Auch ein Jeremia wusste und hörte von Gott, der zu ihm sagte: Ehe ich dich bildete im Mutterleib, habe ich dich erwählt. Ehe ich dich bildete im Mutterleib, habe ich dich erwählt. Das heißt, ehe du gezeugt wurdest, habe ich schon einen Plan mit dir gehabt. Interessantes Thema zu dem Gedanken der Abtreibung. Ehe ich dich bildete im Mutterleib, habe ich dich erwählt. Gott hat einen Plan von Anfang an. Auch Paulus konnte Ähnliches sagen. Da ist also jemand, der wurde nominiert, und dann wird er natürlich vorbereitet. Hier haben wir ja große Firmen in Hausen, Oberzhausen, und wenn die irgendein neues Produkt auf den Markt bringen, wird das Monate oder Jahre lang vorbereitet, genau geplant, was für Maschinen, was für Material, was für qualifizierte Fachkräfte, welche Technik, welcher Finanzrahmen, welcher Zeitablauf und vieles mehr. Und wenn Gott etwas tut, ist es mindestens genauso hervorragend geplant, wahrscheinlich noch viel besser. Er bereitet diesen Nominierten vor, und es heißt, er macht seinen Mund zu einem Schwert. Gut, Schwerter gebraucht man hier in unserem Kreis nicht mehr, aber wir wissen noch, was das ist: ein Instrument für den Nahkampf. Das heißt, dieser Mann, der dann nominiert wird, wird kämpfen müssen, und zwar mit dem Mund als einem Schwert. Ja, wogegen wird er kämpfen? Er wird gegen Satan und seine Finsternismächte antreten und gegen die Sünde und ihre Kraft. Mit dem Schwert seines Mundes. Das ist jetzt die Frage: Wie ist das mit diesem Schwert des Mundes? Haben wir da Erfahrung, dass Jesus mit dem Schwert seines Wortes wirklich Sieg schenkt gegen die Finsternismächte, gegen Sünde? Ich denke, Luther in seinem Lied »Eine feste Burg ist unser Gott« wusste das und sagte: Ein Wörtlein kann ihn fällen. Das heißt, wenn das richtige Wort Gottes gegen diese Macht der Finsternis antritt, ist der Sieg immer auf der Seite des Wortes Gottes. Der Wochenspruch heißt ja: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja, Beispiele. Wenn jemand voller Sorgen ist und plötzlich fällt ihm eine klare Zusage Gottes ein, so irgend sowas, so fürchte dich nicht, ich bin mit dir, ich helfe dich, ich mache dich stark, und dann kann es sein, dass die Sorgen besiegt werden. An der Situation hat sich gar nichts verändert, aber die Sorgen sind besiegt durch diese Zusage. Oder ein anderer ist voller Selbstrechtfertigungsgedanken, er denkt, was er doch alles hier leistet und erduldet, und voller Bitterkeit gegen andere. Und er denkt, ich habe schon recht mit meiner Meinung. Und dann liest er plötzlich ein Wort in der Bibel über Liebe. Und da passt das Thema Bitterkeit überhaupt nicht mehr hinein. Und dann muss er sich von der Bitterkeit lösen oder er muss die Bibel zuklappen. Eins von beiden stimmt und das andere nicht. Oder jemand kommt in die Dunkelheit der Depression hinein und lernt es, vielleicht sogar stundenlang Psalmen zu beten, um diese innere Finsternis, diese unbegründeten Niedergeschlagenheit zu besiegen. Und spürt, wie das so ganz langsam anfängt zu weichen. Oder ein anderer beschäftigt sich gerade Jugendliche mit dem Thema Aberglauben. Ja, so Bravo-Leser werden ja da systematisch eingeführt in sexuelle Praktiken und Aberglaubenspraktiken. Sie werden zwar hinterher wieder gewarnt, aber erst wird mal erklärt, wie man es macht, damit man dann davor warnen kann. Und manche probiert es aus. Ich denke, so ein Mädchen habe ich mal so in einer Nummer gelesen, die dann, da kann man ja so Buchstaben mit Flaschen und Schlüsseln rausdeuten. Und dann hatten sie da irgend so einen Geist an der Strippe und freuten sich sehr darüber. Das war richtig erregend und spannend. Und dann fragten sie den, wie heißt du? Und er sagte dir, L-U-Z-I-F-E-R, Lucifer. Dann fragt sie ihn, was willst du? Und dann tauchten die Namen von zwei Mädchen auf, die dort saßen. Ich will euch. Und auf einmal war die ganze Freude, diese ganze spannende Erregung war plötzlich futsch. Und eine Todesangst kam über diese Mädchen. Sie rissen die Fenster auf, hatten vorher es extra dunkel gemacht, damit es so ein bisschen schummrig ist, und fingen an zu beten und liefen aus diesem Raum raus, um Hilfe zu erfahren. Das heißt, es kann sein, dass Leute ganz neu nach Gott rufen lernen, weil sie sich in diese angstmachenden Aberglaubensdinge hineinbegeben. Und das nimmt ja leider immer mehr zu, schon bei Kindern, bei Erwachsenen ohnehin. Ja, Jesus schenkt Sieg durch sein Wort. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Es ist aber nicht nur ein Wort, das Sieg schenkt gegen Finsternisdinge, sondern auch Sieg über Zweifel. Die hängen natürlich damit dran. Es gibt manche Leute, die zweifeln an Gott. Die haben so viele Zweifel. Ich gehörte da auch dazu. Und als ich anfing, regelmäßig die Bibel zu lesen, eine sogenannte stille Zeit zu haben, jeden Tag eine bestimmte Zeit in der Bibel zu lesen, da lösten sich diese Zweifel auf, einer nach dem anderen. Natürlich hatte ich auch eine Beziehung zu Jesus. Die sind alle verschwunden wie Nebel, wenn die Sonne anfängt zu scheinen, sich auflöst. Jesus hat mit dem Schwert seines Mundes aber nicht nur Sieg, sondern er ist auch der Richter. Er ist in die Welt gekommen als Retter, aber auch das jüngste Gericht wird von ihm ausgeübt werden. Und deshalb wirkt das Wort Gottes Scheidung. Es trennt auch dort, wo einer feststellt, das ist nichts für mich. Und dann geht er weg und sagt, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Sei denn, dass Gott eben noch eine zweite oder dritte Chance gibt. Es trennt allerdings auch uns von Sünde und das ist ja auch ein Stück Gericht. Von diesem Jesus, der hier auch Knecht genannt wird, heißt es, er sei ein geschärfter Pfeil. Wenn das Schwert für den Nahkampf ist, dann ist ein Pfeil für Fernwirkung. Und ein Pfeil wird von irgendjemand auf den Bogen gelegt, auf die Sehne und dann abgeschossen und er fliegt völlig haltlos. Der ist nur abhängig von dem, der mit ihm gezielt hat und ihm diesen Schwung gab, dass er jetzt fliegt. Ein Bild für das Leben von Jesus. Jesus vertraute ganz seinem Vater, dass sein Vater ihn sozusagen ins Schwarze schießt. Er war völlig haltlos, da war nichts, was ihn sicherte, nach rechts und links, bei diesem Einsatz für Gott. Er war also nominiert, er wurde vorbereitet und dann hat Gott ihn eine Zeit lang verborgen. Das heißt, er war in seiner Hand verborgen. Jesus hat ja die Welt geschaffen, nach Aussage der Bibel. Wer daran zweifelt, kann mal Johannes-Evangelium Kapitel 1 lesen, wo das ganz klar ausgedrückt wird. Jesus hat die Welt geschaffen, er war also von Anfang an da, aber er war verborgen. Die Leute kannten ihn nicht, die kannten nur das Gesetz im Alten Testament. Und das Gesetz hat Jesus ein bisschen verborgen. Obwohl viele Typen im Alten Testament schon auf Jesus hinwiesen, Denken wir nur an so einen Mann wie Josef. Kennt jeder diese Geschichte, der von seinen Brüdern verkauft wurde, aber dann der Retter der ganzen damaligen Menschheit wurde. Ist das kein Bild für Jesus, der auch von seinen leiblichen Brüdern nicht erkannt wurde, von den Brüdern seines Volkes letztlich in den Tod gebracht wurde und trotzdem gerade dadurch der Retter der ganzen Menschheit wird, soweit sie an ihn glauben wollen. Vorbilder für Jesus, aber Jesus selbst war noch verborgen. Er war als Pfeil noch im Köcher. Erst zu der bestimmten Zeit wurde er von Gott losgeschossen. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, steht im Galaterbrief. Das finde ich gut. Was ist das Ziel dieses Pfeiles? Er soll Israel zu Gott zurückführen. Und was ist die Antwort von Jesus, von diesem Knecht, der hier als Pfeil geschossen wird? Der sagt, umsonst habe ich mich gemüht, um nichts und nutzlos meine Kraft verzehrt. Und doch mein Recht ist bei dem Herrn und bei dem mein Lohn bei meinem Gott. Er sagte, es war umsonst. Das Volk hat nicht reagiert. Ich habe mich zwar abgemüht, aber die wollten nicht. Und wer heute mit Juden zu tun hat, sofern sie nicht an Jesus glauben, wird es heute noch merken, sie wollen nicht. Ich denke an einen Professor, den ich mal in einem Vortrag hörte, vielleicht kennen Sie seinen Namen, der hier in Deutschland wohnt, Pinchas Lapide, sehr intelligenter Mann, der die Bibel fantastisch kennt, der sagte gleich zu Beginn seines Vortrages, wissen Sie, was uns eint, Juden und Christen? Das ist Jesus als Jude. Und der zweite Satz, wissen Sie, was uns trennt? Das ist Jesus als Messias und Gottes Sohn. Noch klarer kann man das gar nicht sagen in so kurzen Sätzen. Das ist jemand, der von diesem Pfeil nicht erreicht wurde, der sagt, bei mir bitte nicht. Könnte man sagen, gut, hat Gott sein Ziel verfehlt mit Jesus? Ich denke nicht, Gott wird sein Volk Israel später noch einmal erreichen, und zwar dann das ganze Volk, soweit er es möchte. Aber dieser Pfeil wird weitergeschossen, er wird zum Licht der Heiden gemacht, dass er heil sei bis ans Ende der Erde. Ich finde es gut, in der Apostelgeschichte 2 ist von Pfingsten die Rede und da heißt es, den Leuten ging ein Stich durchs Herz. Und sie fragten, was sollen wir tun, um gerettet zu werden? Das heißt, wo dieser Pfeil trifft, jemand ganz persönlich, kann es schon sein, dass eben ein Stich durchs Herz geht. Dass er plötzlich feststellt, ich bin gemeint, nicht mein Nachbar, nicht meine Tochter, nicht mein Bruder, nicht mein Vater. Ich persönlich bin gemeint und das kann durchaus sehr persönlich und auch unangenehm sein. Aber Jesus als Pfeil ist auch heute noch in der Lage, Menschen mitten in ihr Herz zu treffen. Ich will ein paar Beispiele bringen. Wir kriegen regelmäßig die Rundbriefe der Christusträger, das ist so eine Gruppe in Bensheim, die in verschiedenen Ländern arbeitet. Und sie schrieben gerade jetzt einen Brief über ihre Arbeit in Rio Branco in Brasilien. Da haben sie eine Kindertagesstätte in so einem Slum-Gebiet, jetzt seit 7 Jahren. Und sie erzählten ein paar kleine Erlebnisse davon. Das eine war, dass ein kleiner Junge von 3 Jahren so zu Hause plötzlich vorm Essen sagte, Mama, beten. Und die Mama wusste gar nicht, was das soll. Und da fing er auch schon an, irgendwas mit Vater und Danke und so, und dann war er wieder fertig. Und das gab der Mutter einen Stich durchs Herz. Sie dachte, eigentlich sollte ich diesem kleinen Wicht doch beten beibringen, das habe ich aber nicht getan. Und jetzt versucht er, mir, uns, Beten beizubringen, indem er selber betet. Und dann ging sie zu der Leiterin dieser Kindertagesstätte und ließ sich dort eine Bibel geben. Und sie haben ihr gerne eine Bibel gegeben, schon bestimmte schöne Stellen angestrichen, damit sie die dann lesen kann. So ging dieser Mutter durch ihren kleinen 3-jährigen Sohn ein Stich durchs Herz, weil Jesus als Pfeil sie erreicht hat. Oder jemand anders hat vielleicht die Frage nach Gott auf Eis gelegt. Sagt, ich will die mal später klären. Im Moment hätte das zu viele Konsequenzen für mich. Also ich habe nichts dagegen, aber ich habe sie auf Eis gelegt, diese Frage. Und plötzlich taut die furchtbare Hitze einer großen Not dieses ganze Eis weg. Die Frage taucht neu auf, wer rettet mich aus meiner Not? Und da kann es sein, dass jemand anfängt zu schreien, Herr Jesus, rette mich, gesundheitlich, finanziell, in meiner zerbrechenden Ehe, in meiner Firma. Und ich möchte für Zeit und Ewigkeit dir gehören. Und dann trifft dieser Pfeil auch ins Schwarze in seinem Leben und er spürt, wie jemand da ist, der ihn liebt und ihm soweit immer möglich hilft. Das heißt nicht, dass alles heil wird, wenn ich zu Jesus schreie. Manches ist einfach schon so weit zerbrochen, dass nicht mehr alle Scherben zusammenkommen. Aber Jesus kann sehr viel heilen, weil er eben zum Heil in die Welt gekommen ist. Wenn ich ihn kenne, da er zum Licht der Völker gemacht ist, bringt er in mein Leben Licht. Das heißt, ich werde mit der Wahrheit ein bisschen anders umgehen als vorher. Es wird mir unangenehm werden, wenn ich Dinge sage, die nicht ganz stimmen. Er wird Licht bringen in meine finanziellen Angelegenheiten, wofür ich Geld ausgebe. Er wird vielleicht bei diesem und jenem auch Licht hineinbringen in den Umgang mit seiner Sexualität und das Neuordnen, ganz anders als vorher, viel schöner. Er hat eine Zielsetzung mit uns. Und dann entdecke ich plötzlich, diese Geschichte mit Jesus wiederholt sich in meinem Leben. Ich bin von Gott auch nominiert. Sie kennen wahrscheinlich diesen Vers, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Die meisten Leute freuen sich über diesen Vers. Aber wenn Jesus sagt, du bist mein, dann heißt es auch, du gehörst mir und ich möchte auch über dich verfügen. Ja, ich möchte dich als Pfeil auflegen und dich dorthin schießen, ja, in die Aufgabe hineinstellen, die ich für dich vorbereitet habe. Und an der Stelle wird es uns oft ein bisschen unbehaglich. Denn wenn ein Pfeil fliegt, ist er völlig ungesichert. Ja? Der hat keine Gummischnur hinten dran, falls er sein Ziel nicht erreicht, dass er wieder zurückschnellt. Oder so eine elektronische Rückführungsautomatik, die ihn dann wieder an den Ausgangspunkt zurückführt. Der ist völlig ungesichert. Und das bereitet mir manchmal ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Zu denken, der Herr gebraucht mein Leben wie so ein Pfeil. Völlig ohne, wie soll ich das sagen, ohne dass man sich abstützen kann irgendwo. Aber wenn ich dann an Jesus denke, Jesus war völlig ungesichert. War er haltlos oder hat er nur vorbehaltlos sein Leben dem Vater hingegeben und ließ sich gebrauchen? Jesus hat keinen Tropfen Blut zurückgehalten. Er hat alles gegeben. Und das ist dann schon eine Ermutigung, auch sich ihm zu öffnen. Ein afrikanischer Pastor, der hier mal predigte, nicht bei uns, woanders, sagte, es gibt in Europa zwei Götzen, die mir begegnet sind. Der eine heißt Geld und der zweite Bequemlichkeit. Geld, die Frage, springt etwas für mich dabei heraus? Das ist ja eine interessante Frage. Ich will es an einem Beispiel klären. Ich könnte viele Beispiele hier aus der Umgebung bringen oder von uns. Springt etwas für mich dabei heraus? Wir unterstützen Schürers in Haiti. Er leitet ja die Ausbildung von Pastoren, sie eine Haushaltungsschule. Und das Ziel der Haushaltungsschule ist, dass die besten Absolventinnen neue Haushaltungsschulen auf dem Land gründen. Inzwischen gibt es davon schon 4 bis 6 solcher Schulen auf dem Land, die also von Absolventinnen ihrer Schule gegründet wurden. Und dann sagten die, bei uns gibt es 20 Schülerinnen und wenn man da hinkam, saßen 6. Und wo waren die anderen 14? Nicht da. Und dann haben sie dort ihr System ein bisschen verändert. Das heißt, die haben gesagt, wir wollen den Leuten eine ganz kleine Möglichkeit geben, ein ganz klein bisschen was zu verdienen. Das heißt, die besten Arbeiten werden wir wieder zurücknehmen. Ja, wir sagen, stickt bitte Blusen, die verkaufen wir in Amerika und wir geben euch das Material, ihr müsst es natürlich selber machen und dann könnt ihr es uns zurückgeben und kriegt so und so viel dafür. Und auf einmal waren von 20 Schülerinnen 20 da. Und wenn eine Schule 15 Schülerinnen hat, waren 15 da. Warum? Es stand ein ganz kleiner finanzieller Anreiz dahinter. So konnte man also jetzt für Gott arbeiten und auch ein bisschen für seine eigenen Finanzen und schon lief die Sache. Ich erwähne es nur als Beispiel, das könnte man ja übertragen auf uns und vielleicht wird manchem irgendwas dazu einfallen. Ein Götze heißt Geld und Geld ist nicht schlecht, damit kann man sehr viel tun. Wenn wir einmal überlegen, was tue ich alles für Geld, würde ich das Gleiche auch tun für Gott, wo Gott ja eigentlich viel wichtiger ist. Der zweite Götze ist Bequemlichkeit. Zurzeit gibt es ja einige Leute, die nachts aufstehen, um Fernsehen zu sehen, 1 Stunde, 2 Stunden, vielleicht auch länger, um irgendwelche wichtigen Entscheidungen mitzubekommen. Würde ich auch nachts aufstehen, um 1, 2, 3 Stunden im Gebet mit Gott zu verbringen, für meine Familie, wenn es nötig ist, oder für meine Gemeinde oder für den Ort, in dem ich lebe, damit hier Menschen Jesus kennenlernen? Oder wäre mir das Opfer zu groß? Ich meine, Gott verlangt nicht, dass ich nachts aufstehe. Steht nirgendwo in der Bibel, dass ich das muss. Ist nur ein Vergleich. Oder manche sagt, ich würde ja da gerne mitarbeiten, wenn da nicht gerade so eine interessante Übertragung käme oder, was weiß ich, irgendjemand mich eingeladen hätte, keine Ahnung, wozu. Korea ist uns ein Vorbild, nicht in seiner Politik unbedingt, aber zu Beginn dieses Jahrhunderts gab es dort 0,5% Christen. Das heißt, im Jahr 1900 gab es dort etwa 0,5% Christen in diesem Land. Inzwischen, 80 Jahre später, gibt es mehr als 25% Christen. Und es ist nicht so wie bei uns, dass die als Säuglinge da hineingetauft werden, ohne zu wissen, was mit ihnen geschieht und es hinterher vielleicht kennenlernen oder nicht, sondern die sind gewonnen worden, Mann für Mann, durch Gespräche, durch Gebete, durch persönliche Kontakte zum Glauben gekommen. Und viele Christen dort treffen sich morgens vor der Arbeit von 6 bis 7 zum Gebet. Manche einmal in der Woche, manche jeden Tag. Manche Gemeinde hat 50 Beter und schämt sich, dass es so wenige sind. Manche hat 150 Beter. Wenn wir hier zum Gebet zusammenkommen, Donnerstagabend sind wir so zwischen 8 und 10 Betern. Ich frage mich immer, wo all die anderen Beter sind. Es gibt sicher viele Beter unter uns. Wo sind sie geblieben? Ist Gebet kein Schwerpunkt für uns? Möchte ich lieber bequem sein und bleiben? Oder darf das, was ich für Gott tue, auch irgendwo ein Opfer kosten? Nicht nur ein Opfer an Zeit, sondern auch ein Opfer an Überwindung. Ich muss mich für manches überwinden, was ich für Gott tue, irgendeine innere Hemmung überwinden, ein Unlustgefühl zur Seite setzen, um seinen Weg zu gehen. Gott möchte mich, er möchte sie als Pfeil auflegen. Ja, die Richtung bestimmt er, ist ein Pfeil, der ins Schwarze trifft. Ein Pfeil, der für diejenigen, wo er hingesandt wird, sicher auch Segen bedeutet und Heil. Und falls vorübergehend sich kein Erfolg einstellt, wie bei Jesus in Israel, wusste er trotzdem, ich tue das Richtige. Das ist ganz genau Gottes Auftrag für mich. Und deshalb wird er wissen, wozu es da ist. Ich freue mich darüber, dass Gott einen Plan hat, dass er uns segnet und einsetzt. Im Moment sehen Sie gerade diese Plakate, neue Schritte da draußen. Und unser Sohn saß im Omnibus, als sich 2 ältere Herren vor ihm unterhielten, die sein Plakat sahen und sagten, wollen die denn laufen lernen oder was ist da los? Das können die doch schon. Für manchen sind hier neue Mitarbeiterschritte gefordert, dass sie einfach sehen, Gott gebraucht mich. Ich möchte nicht zuschauen, was die anderen tun. Ich möchte selbst dabei sein und meinen Gott dabei näher kennenlernen. Und es fände ich schön, wenn dieser oder jener sich dadurch ermutigen lässt und sich als Pfeil, bildlich gesprochen, in Bewegung setzen lässt, abschießen lässt von Gott, auch in diese Aktion. Wenn ich das zusammenfasse, ging es um eine Nominierung. Gott nominiert Leute, die er braucht, Jesus, auch jeden von uns, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, das ist nicht der Nachbar, du persönlich. Und er nominiert uns, um als Pfeile, bildlich gesprochen, auch wie sein Sohn, in seiner Hand verfügbar zu sein, damit Licht in das Leben von Menschen zu bringen und Segen. Die Frage ist, bin ich bereit, bin ich verfügbar und ist dieser Gott auch in meinem Leben derjenige, der mich in Bewegung setzt? Hab Dank, lieber Vater, dass du Jesus als solch einen Pfeil gebrauchen konntest, bildlich gesprochen. Hab Dank, Herr Jesus, dass du vorbehaltlos der Führung und auch letztlich Beschleunigung in deinem Leben durch deinen Vater vertraut hast. Du siehst, wie es bei mir oder bei uns sicher oft nicht so ist, aber du kannst uns ermutigen, dieses Vertrauen von dir zu lernen. Amen.